BSD Talk, der Podcast von Building Smart Deutschland.
Digitale Transformation ist einer dieser Begriffe, der irgendwie überall auftaucht. In Strategiepapieren, in Präsentationen, in politischen Programmen. Und auch ich habe diesen Begriff immer wieder im Rahmen dieses Podcasts verwendet. Aber vielleicht war dabei gar nicht so klar, was damit eigentlich gemeint ist. Für die einen ist es ein neues Tool, für andere ein IT-Projekt, für andere wieder ein Kulturthema. Und nicht selten bleibt am Ende vor allem eines. Der Eindruck, dass viel darüber gesprochen wird, aber wenig klar entschieden wird. Gerade in komplexen Branchen wie dem Bauwesen wird diese Unschärfe zum Problem. Denn hier treffen lange Lebenszyklen, viele Akteure und enorme Datenmengen auf den Anspruch, sich digital weiterzuentwickeln, ohne dabei den Überblick zu verlieren. In dieser Folge geht es deshalb nicht um das nächste Schlagwort, sondern mehr um Klarheit. Was digitale Transformation wirklich ist, wo ihre Grenzen liegen und warum Daten, Führung und Organisation untrennbar zusammengehören. Und dafür ist mein heutiger Gesprächspartner Professor Thomas Hess. Er ist Wirtschaftsinformatiker und leitet das Institut für Digitales Management und Neue Medien an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Seit vielen Jahren beschäftigt er sich mit der Frage, wie digitale Transformation in Organisationen tatsächlich gelingt und woran sie in der Praxis häufig scheitert. Herzlich willkommen, Herr Hess.
Danke für die Einladung.
Ja, Herr Hess, ich hatte es gerade schon in der Einleitung gesagt. Sie beschäftigen sich seit vielen Jahren mit dieser digitalen Transformation, wissenschaftlich, aber auch sehr nah dran an der Praxis der Unternehmen. Das heißt, Sie haben viele Beispiele gesehen, in denen die Transformation geklappt hat und auch viele, in denen sie vielleicht nicht so gut geklappt hat. Deswegen mal bewusst zu Beginn eine grundsätzliche Frage. Warum sollte sich denn eine Organisation überhaupt ernsthaft mit so etwas wie der digitalen Transformation beschäftigen?
Das ist eine Frage, die auch praktisch sehr oft kommt. Und das kommt daher, wie Sie es am Anfang schon beschrieben haben, dass der Begriff sehr unterschiedlich verwendet wird. Vielleicht um ein bisschen weiter da auszuholen, also schon seit 30, 40 Jahren gibt es immer wieder neue digitale Technologien, die nicht nur ein bisschen im Unternehmen was verändern, sondern mittlerweile große Dinge, also Geschäftsmodelle, Produkte, Prozesse. Und irgendwann hat man gemerkt, das war so vor 8 bis 10 Jahren, so mit kleinen Schritten kommt man nicht weiter, also mit dieser kontinuierlichen Transformation, die typischerweise aus den IT-Bereichen getrieben war, und hat man gesagt, nee, das muss man irgendwie anders machen. Und dieses etwas größere andere, das hat man sprachlich vielleicht nicht so schlau, aber so ist es nun mal, digitale Transformation genannt. Also es geht darum, dass man nicht kleine Schritte macht, sondern letztlich ein Unternehmen grundlegend in Frage stellt. Und das ist das Spezielle an der digitalen Transformation. Also es ist ein Wandel eines Unternehmens getrieben durch digitale Technologien. Und dieser Wandel ist grundlegend. Das ist einmal das, was man vor 8 bis 10 Jahren gemerkt hat. Da gab es erste Beispiele und mittlerweile hat sich dieses Begriffsverständnis, so wie ich es eben beschrieben habe, zumindest konzeptionell herausgebildet. In der Praxis ist das natürlich in der Breite noch nicht angekommen.
Und wenn ich Sie jetzt mal ein bisschen provokativ fragen würde, was ist aus Ihrer Sicht der häufigste Denkfehler, den Organisationen bei der digitalen Transformation machen? Ist es dieses, dass man das quasi zu klein denkt, dass es eher quasi um das große Ganze geht?
Ja, vielleicht zwei Sachen. Es gibt zwei Denkfehler. Der erste Denkfehler ist, jetzt habe ich von außen irgendwie den Druck. Bin ich börsennotiert, sagt es mir irgendein Aktionär oder irgendein Aktionärsvertreter. Bin ich eigenes Unternehmen, sagt es mir vielleicht die Familie. Also ich mache irgendwas, aber eigentlich will ich nichts ändern. Das ist so der erste Denkfehler. Also sowas, was man im Umweltbereich als Greenwashing kennt, das kennt man ja auch ein bisschen. Also ich mache mal ein bisschen was, aber eigentlich passiert nichts. Das ist ein Denkfehler, weil dann am Ende geht es eher nach hinten los. Und das zweite ist, dass man das Thema zu eng sieht. Sie haben am Anfang ja ein paar Varianten beschrieben, wie man das Thema aufsetzen kann. Leider ist die digitale Transformation eine Summe aus allen von dem. Also es ist weder nur ein IT-Projekt, es ist weder noch nur ein Personal- oder Orga-Projekt, es ist weder nur ein Strategieprojekt, sondern all diese Elemente sind drin und das macht es auch etwas komplex. Also die zweite Möglichkeit, es falsch zu machen, ist irgendwie zu fokussiert zu sehen.
Das heißt, wenn ich jetzt konkret die digitale Transformation, also stellen wir uns mal vor, wir sind jetzt eine Bauorganisation, also eine Organisation, die sich mit dem Bauen, Planen, Betreiben, Ausführen halt eben auseinandersetzt. Was wären denn jetzt so diese Kernelemente der digitalen Transformation, worum ich mich kümmern muss, wie so eine Art Kochrezept? Also die Frage ist, welche Bestandteile, weil wir hatten ja jetzt schon eine ganze Menge genannt, aber was sind diese Kernaspekte?
Man kann da drei Ebenen unterscheiden. Natürlich geht es am Ende des Tages um die Veränderung der Wertschöpfung. Also es geht nicht um irgendwelche anderen, es geht wirklich darum, wie verändert eine Technologie oder mehrere Technologien, wie verändern die Produkte, Prozesse, Customer Journeys oder auf einem höheren Aggregationsniveau Grad auch mal Geschäftsmodell, das ist das, auf das es hinausläuft. Das funktioniert nur nicht immer, weil die Voraussetzungen nicht da sind oder die Steuerung fehlt. Die Voraussetzungen sind in zwei Bereichen. Einmal im Bereich der IT-Systeme, aber am Ende geht es auch um, sagen wir mal, Innovationen, die die Technik verändern. Also man muss eine IT-Landschaft haben, wo man auch neue Systeme einbauen kann. Man muss eine Organisationsstruktur schaffen, die überhaupt willens ist, was Neues zu tun. Das ist nicht immer so. Und man muss auch die Fähigkeiten haben, im Unternehmen überhaupt zu verstehen, was aktuell zum Beispiel KI ist. Das ist der zweite Block, also das sind Voraussetzungen. Und das dritte, was man auch nicht vergessen darf, da das, sagen wir mal, eine größere Sache ist und nicht eng definiert werden darf, braucht es auch eine spezielle Führung. Also muss ich überlegen, wer im Unternehmen die Führung hat, welche Prozesse da auftreten. Und dieser Dreistufigkeit zeigt, wie kompliziert es ist. Also Wertschöpfung ist am Ende des Ziels, muss Voraussetzungen geben und das Ganze muss geführt werden. Und dass das nicht automatisch immer da ist, ist, glaube ich, uns beiden klar, aber auch allen Zuhörern und Zuhörern klar. Also man muss letztlich überlegen, was da ist. Das heißt nicht, dass man alles mehr machen muss, aber man muss am Anfang mal vielleicht mit einem Pilotprojekt starten. Dann merkt man irgendwie, die Kultur ist risikoavers oder was auch und so weiter. Also dann merkt man schnell, wo es fehlt und dann muss man praktisch diese Voraussetzungen nachziehen. Das ist ein typisches Vorgehen.
So, und ich hatte auch gerade schon gesagt, wir sind ja jetzt im Bereich Bauwesen unterwegs und da hört man relativ häufig, ja, bei uns ist das alles ganz anders. Es ist viel komplexer, weil es sind viele Akteure, es sind lange Lebenszyklen und so weiter und so fort. Ist das für Sie grundsätzlich ein gutes Argument, weil Sie haben ja jetzt wahrscheinlich schon viele Unternehmen gesehen und begleitet. Weiß ich jetzt nicht, ob da vielleicht auch jemand schon aus dem Bauwesen mit dabei gewesen ist, aber würden Sie dieses Argument, dass das auf eine bestimmte Branche halt eben besonders schwierig anzuwenden ist, gelten lassen oder was würden Sie dazu sagen?
Ja, also ich, wenn ich überlege, welcher Branche, ich kenne die Hälfte, würde auch sagen, dass es ganz besonders schwierig bei Ihnen ist. Ja, natürlich im Baubereich durch diese, sagen wir mal, projektartigen Strukturen. Also wenn es jetzt ums klassische Bauen geht, das ist schon ein bisschen komplizierter, aber ich sehe kein substanzielles Argument, warum das nicht dort wichtig sein sollte, nur weil es nur die Grenzen der Unternehmen hinweggeht. Und B, sehe ich auch schon, sagen wir mal, technische Innovationen, die auch den Baubereich ja ganz grundlegend in Frage stellen. Also ich glaube, man ist langfristig nicht gut beraten, wenn man das wegwischen, nur weil es ein bisschen mühsam wird.
Dann kommen wir jetzt quasi direkt schon zu der nächsten Frage, weil was zwangsläufig dann halt eben folgt ist, also wenn wir das jetzt nicht gelten lassen, dann ist die Frage, wann ist denn quasi der richtige Zeitpunkt, sich jetzt mit dieser Thematik auseinanderzusetzen? Was wäre da Ihre Empfehlung? Gibt es den richtigen Zeitpunkt oder besser sofort als noch länger zu warten?
Also wenn man, also das Thema gibt es ungefähr 10 Jahre. Wir haben gerade letztes Jahr mal zusammengestellt, was in den letzten Jahren so inhaltlich alles passiert ist. Also man kann ziemlich genau sagen, vor 10 Jahren ist das Thema größer geworden und wenn es jetzt doch noch Unternehmen gibt, die einmal relativ selten sind, die sich überhaupt mit dem Thema nicht beschäftigt haben. Da würde ich erstmal anfangen und mir überlegen, aus der Technologie heraus, gibt es denn Technologien, die bei mir wirklich was ändern? Also ist das zum Beispiel Internet der Dinge, ist das zum Beispiel KI, was jetzt im Moment diskutiert? Und wenn ich merke, da ist irgendeine dabei, die jetzt nicht nur meinen Prozess ein bisschen effizienter macht, meinen Kunde irgendwie ein bisschen glücklicher macht, sondern wo ich sage, naja, in 2 Jahren, wenn ich da gar nichts tue, habe ich vielleicht ein Problem oder auch in der Steuerung von solchen Konsortien. Wenn ich da irgendwas aus, dann würde ich sagen, okay, das ist so ein Triggerpunkt, wo ich dann anfangen sollte und dann müsste ich mir als nächstes überlegen, was sind denn die Potenziale? Ja, also was könnte sich denn ändern dadurch? Und so kann man dann ein Projekt aufsetzen. Und das, was ich auch machen würde, ich würde auf jeden Fall mir jemand, entweder ich selber, wenn ich zum Beispiel Geschäftsführer bin oder jemand der Geschäftsführer, ich würde irgendjemanden nehmen, der auf der ersten Ebene das Thema vorantreibt, weil ohne das geht es nicht durch die Komplexität und wenn sie das der IT-Abteilung geben, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es nichts wird, weil die einfach einen Innenfokus haben. Die braucht man später schon, aber denen zu sagen, also ihr denkt mal über Geschäftsmodelle und Produkte nach, das wird nicht funktionieren.
Jetzt ist es bei uns in der Baubranche tatsächlich so, dass wir auch schon seit etwas längerer Zeit dran sind, dass wir versuchen, die konventionellen Arbeitsweisen jetzt eben auf Grundlage von digitalen Modellen grundlegend zu ändern. Das heißt, diese Transformation der Wertschöpfung, die findet tatsächlich auch schon zumindest mal mit den Grundlagen schon durchaus statt. Genauso wie wir das auch beschrieben haben, ich würde sagen, es ist nicht mehr die Phase, aber wir hatten halt eben lange Zeit die Phase, dass man tatsächlich in Pilotprojekten sehr stark halt eben gesehen hat, dass man dort mit diesem sogenannten Building Information Modeling durchgestartet ist. Aber tatsächlich ist einer der größten Knackpunkte, das in die Breite zu bringen. Ja, also dann diesen Kraftakt noch zu gehen und dann zu sagen, so und jetzt soll aber die gesamte Organisation mehr oder weniger diese Arbeitsweise adaptieren. Hätten Sie da quasi aus Ihrer Erfahrung heraus, wie man gerade dieses in die Breite bringen, wie man das mit bestimmten Hebeln besonders gut unterstützen kann? Weil Sie hatten ja gesagt, Pilotprojekte sind da genau das richtige Mittel. Aber die Frage ist, wie kriege ich jetzt den Rest des Ladens überzeugt, um das wirklich fest zu verankern?
Eine Rückfrage, meinen Sie die eine Organisation, also ein Unternehmen zum Beispiel, oder meinen Sie wirklich jetzt, sagen wir mal, mehrere Unternehmen, die typischerweise in Bauprojekten zusammenarbeiten?
Beides könnte man sagen, weil sowohl für das einzelne Organisation gilt das natürlich sehr wohl. Ich meine, man hat jetzt halt eben zum Beispiel 3-4 Pilotprojekte gestartet, aber die Frage ist, wie kriege ich das in die Breite? Auf der anderen Seite natürlich halt eben auch zum Beispiel der Auftraggeber, der halt eben erfolgreich jetzt mit diesem Building Information Modeling ausgeschrieben hat, aber halt eben tatsächlich jetzt auch, ja, auch wenn da mehrere Akteure zusammengekommen sind, wirklich dann erstmal nur mit diesem einen Pilotprojekt dann irgendwie hängen bleibt und ganz viele andere Projekte werden halt eben tatsächlich nicht so durchgeführt.
Also ich glaube, in der Organisation ist ganz wichtig, wenn es diese Pilotprojekte schon gab, was ja gut ist, dass man am Ende auch kommuniziert, was es bringt, und zwar auf zwei Ebenen. Einmal für das Unternehmen, also habe ich jetzt zum Beispiel Kosten gesenkt, war ich schneller, habe ich deswegen vielleicht einen Auftrag bekommen. Also wirklich nicht nur über die Technik argumentieren, dass die Technik irgendwie State of the Art ist, das ist schön, aber die sollte am Ende immer Mittel zum Zweck sein. Das ist das Erste, also letztlich das zu sagen und dann aber auch im Unternehmen noch zu sagen, naja, das bringt auch dem Einzelnen etwas, weil am Ende kommt es ja auf die Akzeptanz durch den einzelnen Mitarbeiter, Mitarbeiterin an. Also ich kann Überstunden abbauen, ich habe mehr Umsatz gemacht, was auch immer. Also irgendwas, was die Leute selber adressiert. Ich glaube, das ist in Unternehmen das, wenn man ein Pilotprojekt schon hat, wie gesagt, was erfreulich ist, so kann man das schneller ausholen. Und der Fehler ist andersrum häufig, was ich sehe, dass letztlich nur über die Technik argumentiert wird. Und da gibt es dann Leute, die finden das super, weil sie immer schon Technik super fanden, aber es gibt auch viele, auch in einem, sagen wir mal, ingenieurwissenschaftlich geprägten Segment hier wie dem Baubereich, die finden das nicht gut. Ja, die sagen das vielleicht nicht und die blockieren das. Also das wäre so in der Unternehmensebene. Und das Komplexe ist natürlich, wenn sie über mehrere Unternehmen hinweg etwas machen. Da habe ich jetzt keine Erfahrung im Baubereich. In anderen Branchen, die das auch ein bisschen so machen, ist die Erfahrung, dass man da als großer Player ganz gut beraten ist, irgendwie in Vorleistung zu gehen. Also wenn es darum geht, den kleineren, die bei mir irgendwie Zulieferer oder irgendwas in irgendwelchen Gewerken sind, wenn ich denen auch auf meine Rechnung zum Beispiel Schulung gebe für Software und so weiter, also ein bisschen ins Invest gehe, dann setzen sich letztlich solche Lösungen durch. Und für mich als Großer, wenn ich also von der großen Seite her komme, ist das etwas, was am Ende mir helfen könnte.
Spannend. Also es bedeutet, man hat da quasi als Großer auch so eine Art, wie soll ich sagen, sehr großen Hebel mit diesem Invest, weil sich das dann langfristig auszahlt. Gut, aber es erklärt vielleicht auch, warum sich die Baubranche natürlich da ein bisschen schwerer tut, weil wir sind ja jetzt nicht wie in der Automobilbranche, wo ich immer mit den gleichen Subunternehmern zusammenkomme, sondern die Konstellation verändert sich natürlich. Da ist es natürlich schon, wie soll ich sagen, braucht Überzeugungskraft, wenn ich jetzt als großer Auftraggeber zum Beispiel diesen Stellhebel habe, aber gegebenenfalls jetzt dann nur für eine bestimmte Phase halt eben in Subunternehmer, in Auftragnehmer investiere, die ich vielleicht nie mehr wiedersehe.
Ein Hinweis noch, wir haben ein Projekt gerade gemacht, wo es speziell um die Frage geht, wie man digitale Transformation bei kleineren Unternehmen, bei Mittelständlern aufsetzt. Und ich glaube, viele, die Sie jetzt ansprechen, die da praktisch dem Großen folgen müssen, das sind ja Unternehmen dieses Segments. Und da sieht man schon, dass die sich besonders schwer tun. Also generell ist bei digitalen Transformationen so, je größer, umso mehr wurde da gemacht und mehr erfolgreich ist es auch. Das ist natürlich unerfreulich. Und gerade in Deutschland ist es unerfreulich, weil es halt viele kleinere und mittlere gibt. Und wenn man die kleineren sich anschaut, dann sieht man schon, dass ein paar Dinge helfen. Zum Beispiel hilft beim kleinen Unternehmen, dass man das zur Chefsache macht. Also wegdelegieren, der IT geben, wird nicht funktionieren. Dann versandet es auch im Tagesgeschäft. Und das Zweite ist dort auch, dass man dann als Eigentümer, Geschäftsführer sagt, und ich muss mir schon überlegen, was ich da erreichen will. Also nicht so sagen, wir machen da irgendwas mit IT und das müssen wir machen, weil unser großer Akteur das auch macht, sondern ich überlege mir, was heißt denn jetzt, wenn ich hier zum Beispiel so ein Datenmodell einsetze, das ist ja sehr abstrakt, die ganze Thematik immer, was heißt das und warum ist das für uns auch gut? Das ist das Zweite, was dort hilft. Und manchmal haben die Kleineren auch das Problem, dass sie überhaupt nicht an Leute drankommen, die sagen, das umsetzen können. Das wird in Ihrem Segment auch so sein. Gerade wenn Sie noch mal weit weg von Ballungszentren sind, da ist es vielleicht ganz gut mit lokalen Einrichtungen, Hochschulen, Fachhochschulen, was auch immer, was es da gibt, was man vielleicht als kleiner Akteur früher gar nicht so gemacht hat, mit denen mal kleinere Kooperationen einzugehen. Es gibt immer Leute, die aus Absolventen dieser Hochschulen, dualen Hochschulen, Baden-Württemberg und so weiter, die in der Region bleiben wollen und die könnten helfen. Also auch ein bisschen sich öffnen gegenüber, sagen wir mal, Leuten, die man sonst nicht so kannte.
Und jetzt vom Mittelstand nochmal quasi Kopfstandmethode auf der anderen Seite. Das mit den Hebeln und dem Auftraggeber finde ich einen sehr spannenden Aspekt. Einer der größten Auftraggeber, einer, der die größten Hebel hätte für dieses Investment, ist die öffentliche Hand. Wie sieht es denn aus mit der öffentlichen Hand und dem Thema digitale Transformation? Lässt sich das so eins zu eins auch übertragen auf den Staat im Sinne von, auch die müssen ihre Hausaufgaben machen und das Thema digitale Transformation angehen und dieses Invest auch wirklich betreiben?
Ja, das ist, sagen wir mal, ich drehe es mal um die großen Unternehmen, haben das eigentlich schon ganz gut gemacht. Und neben dem Mittelstand, über den wir eben gesprochen haben, ist der Staat und seine staatlichen Institutionen leider das zweite Segment, was nicht ganz so ready ist. Das hat vielerlei Gründe. Wir starten gerade ein Projekt, wo wir herausbekommen wollen, wie man da auch Prinzipien gerade aus dem Mittelstand übertragen kann. Erstmal zur Diagnose, also im Staat, das sind Organisationsstrukturen, die nicht gerade auf Veränderungen ausgelegt sind. Das war früher auch immer gut, weil die mussten immer Regeln ausfüllen und so weiter und das funktioniert nicht mehr. Also ich glaube, dass die Kultur in sagen wir, staatlichen Organisationen, seien es Behörden oder öffentlichen Betrieben, etwas sind, die das verhindern. Wenn Sie auch zum Beispiel mit Städten oder Gemeinden sprechen, dann hören Sie das auch immer. Das ist eine. Das zweite, die bekommen die richtigen Leute nicht. Also das, was für das kleinere Unternehmen gilt, gilt für die noch mehr, weil die einfach von der Entgeltstruktur nicht drankommen. Und das dritte, was leider in Deutschland das kompliziert macht, ist der föderale Aufbau. Also haben Deutschland eine mehrere Ebenen und das ist wirklich alles kompliziert und manche Vorschrift wird vielleicht ein bisschen stark interpretiert. Also ja, erstmal der Staat ist sicherlich kein leuchtendes Vorbild, wenn es um digitale Transformation geht, sieht man als Bürger ja auch, wenn man da so kleine Dienste abruft. Und wenn die als Auftraggeber letztlich agieren, ist es genauso. Da gibt es leider noch keine schnellen Lösungen. Es gibt jetzt im Bund ein Digitalministerium, die das, glaube ich, sehr aktiv angehen, aber die gibt es erst ein halbes Jahr. Also da hoffe ich mittelfristig auf eine Besserung. Aber das ist ein strukturelles Problem. Das ist so.
Und wir kommen auch nicht dran vorbei. Also das heißt auch, der Staat wird sich da, was das Ganze angeht, genau auch diesen Kernaspekten letztendlich widmen müssen. Ich meine, wir sehen das ja in vielen Bereichen, dass man zumindest es versucht und unterwegs ist, aber dass das natürlich ein größerer Kraftakt ist, das dürfte eigentlich allen Beteiligten klar sein. Zum Thema Daten, weil wir hatten das Thema jetzt schon einmal angesprochen gehabt. Also gerade im Bauwesen ist es ja durch diese fragmentierte Lebenszykluskette so, dass der Wert von Daten höchstwahrscheinlich sehr stark unterschätzt wird, weil einfach schlichtweg sehr häufig Daten an diesen Brüchen durch Medienbrüche oder einfach deswegen, weil man zum Beispiel halt eben die Informationen nicht rübergewuppt bekommt von einer Lebenszyklusphase, zum Beispiel von Planung zur Ausführung oder von Ausführung in den Betrieb. Da gehen einfach unglaublich viele Daten verloren. Aber das Thema Daten, weil das ist ja nicht zuletzt auch eine wesentliche Grundlage von der Wertschöpfung hinsichtlich digitaler Transformation, ist ja enorm hoch. Wie kriegen wir das besser vermittelt und hätten Sie da vielleicht auch ein paar Tipps, ein paar Hinweise, wie man grundlegend mit dem Thema Daten umgehen sollte, wenn es um das Thema digitale Transformation geht?
Also Sie haben das, glaube ich, schon richtig eingeordnet. Sag mal, IT, wenn man jetzt ein bisschen breiter auswählt, hat ja zwei Ebenen, das Verarbeiten, ja, also das maschinelle Verarbeiten und natürlich die Daten. In den letzten Jahren potenziell gibt es einfach mehr Daten, weil mehr Daten aufgezeichnet werden und so weiter. Also das Potenzial ist wesentlich größer geworden. Ich glaube auch ein bisschen, was wir eben schon besprochen haben, gilt hier in verstärktem Maße. Das heißt, man muss im Unternehmen schon transparent machen, was das genau ist und was man damit machen kann. Also wenn Sie auf die Wertschöpfungskette schauen, was kann man zum Beispiel bei einer Projektsteuerung wie zum Baubereich mit Daten machen? Wie kann ich zum Beispiel die Interaktion zum Kunden verlängern? Das ist so die horizontale Ebene in der Wertschöpfung, aber auch für die Unternehmensführung. Wie kann ich schneller letztlich Entscheidungen treffen, Risiken bauen und so weiter? Also das ist von der Potenzialseite her gut. In meiner Erfahrung ist, dass es einfach gut ist, mit Beispielen und wieder mit dem konkreten Nutzen zu arbeiten. Ja, also das ist, würde ich jedem Unternehmen empfehlen. Also nicht sagen, wir haben jetzt hier eine neue Datenbank, dann verstehen 80% nicht, was das ist, ja, was auch okay ist, sondern man muss sagen, okay, das bringt dir das und das in deinem täglichen Tun. Das ist sicherlich ein wichtiger Aspekt. Also jetzt hier wieder transparent zu machen, was es konkret bringt, also kein Selbstzweck. Das ist eine, was da sicherlich mit reinspielt. Das zweite, da weiß ich nicht, wie weit das im Baubereich schon umgesetzt wurde. Es gibt neue Konzepte, zum Beispiel sogenannte Datenräume. Die wurden vor 4-5 Jahren auch vom Bund, also Deutschland zusammen mit Frankreich etabliert, wo es darum geht, den Austausch, und das könnte gerade für Ihr Segment schon interessant sein, mit anderen Akteuren standardisiert zu unterstützen. Diese Konzepte wurden ganz stark ausgerollt. Ich weiß nicht, ob es da auch Pilotprojekte bei Ihnen gab, aber die könnten schon helfen, gerade wenn jetzt hier die Konstellation letztlich in ein Bauprojekt sich ändert, dass dann trotzdem alle Daten relativ schnell austauschen könnten. Also das wäre sicher etwas, was dort helfen kann. Das ist das Zweite, also auch ein bisschen über die Grenzen des Unternehmens hinausdenken. Und das Dritte, was man immer generell bei Digitalthemen im Kopf haben muss, bei Daten, sondern sie sind sehr abstrakt. Also man kann, die meisten Leute können sich unter Software nichts vorstellen. Deswegen halten viele Politiker auch gerne einen Rechner fest, wenn sie ein Foto machen, weil das halt viel greifbarer ist, als ich rede über Software. Und das sollte man auch berücksichtigen, sowohl im Unternehmen als auch über die Grenzen des Unternehmens hinweg, dass man also das ein bisschen, sagen wir mal, greifbarer macht, vielleicht aus dem täglichen Erleben. Also jeder nutzt ja auch in privaten Applikationen, auf dem Smartphone zum Beispiel. Und das wäre für die Kommunikation auch etwas, was ich empfehlen würde. Also weg von dieser abstrakten Logik.
Sie hatten genau den richtigen Riecher, weil dieses Projekt oder eines dieser Projekte, wo es um Datenräume geht, genau so ein Ding ist gerade erst gestartet. Construct X heißt das Ganze und der Name suggeriert es, dass das Ganze quasi auch im Rahmen von Gaia X gestartet wurde, weil man Baubranche spielt natürlich eine wesentliche Rolle als Industriezweig und genau deswegen macht das halt eben hier mit diesen Datenräumen genauso Sinn. Da sind wir auch tatsächlich als Verband mit dabei. Was wir als Verband aber auch machen und das spielt auch eine wesentliche Rolle in diesem Datenraum ist, dass wir aktiv daran beteiligt sind bei der Vorstandardisierung beziehungsweise bei der Zuarbeit, wenn es darum geht, halt eben Datenstandards zu entwickeln. Also Datenmodelle beziehungsweise halt eben all die Grundlagen, die es braucht, um Informationen herstellerneutral austauschen zu können. In dem Zusammenhang aus Ihrer Sicht, das kennen Sie auch sicherlich aus anderen Branchen und Industriezweigen, wie wichtig ist denn die Rolle von so welchen Standards? Ist das etwas, was ein Must-Have ist oder ist das eher ein Kann?
Also am Ende ist es ein Must-Have, weil es sagt ja letztlich, wenn Sie über Standards reden, dass Sie ein gleiches Verständnis zu einer Information haben. Ja, und wenn Sie jetzt mehrere Akteure haben, die jetzt in einem Bauprojekt zusammenarbeiten und die auch noch in der Konstellation wechseln, dann geht es eigentlich gar nicht ohne inhaltliche Standards. Also am Ende ist es ein Must-Have. Zwischendurch kann man ein bisschen so technische Brücken bauen, dass sie halt Daten vom Typ 1 in 2 transferieren, aber das ist fehleranfällig und am Ende wird es auch zu kompliziert. Also am Ende ist das ganz sicher auch in diesen Datenräumen ein Must-Have. Das ist natürlich am Anfang noch eine mühsame Diskussion, das werden Sie bei Ihren Projekten auch schon gesehen haben, weil am Ende müssen Sie einen Konsens finden. Ja, und da muss jeder ein bisschen auch nachgeben. Das ist die gleiche Diskussion, wie vor 20, 30 Jahren als Standardsoftware ins Unternehmen kam, ja, weil es einfach zu teuer war, das alles selber zu machen. Da mussten ja Unternehmen auch sagen, ja, ich weiß es zwar besser, aber keiner unterstützt, also muss ich mich auf den Standard einlassen. Diese gleiche Diskussion haben Sie bei Daten. Also ich kann dann ermutigen, dass sich ein Verband, ein richtiger Akteur, letztlich die Standardisierung von Daten weiter voranzutreiben, weil mittel- bis langfristig rechnet sich das für alle. Auch sogar mit der Rückkopplung auf die eigenen IT-Systeme. Also das ist sicherlich eine etwas anstrengende am Anfang, aber sicherlich inhaltlich wichtige Diskussion.
In der wir auch schon etwas länger drin sind, genauso wie Sie das beschreiben und nicht zuletzt jetzt also ohne die Dinge unnötig miteinander zu vermengen, aber gerade im Bauwesen, das werden Sie auch mitbekommen haben, ist der Begriff Standardisierung momentan ein bisschen schwierig, weil Regulatorik ist halt eben gerade so ein bisschen der geprügelte Hund, wenn man so sagen möchte. Aber in einem vollkommen anderen Kontext, ja, im Sinne von wie reguliere ich jetzt halt eben, wie gebaut wird und so weiter. Das hat jetzt eigentlich mit dem Datenmanagement, was dahinter liegt, jetzt weniger zu tun. Aber nichtsdestotrotz, kommunikativ ist ein bisschen schwierig, wenn man gerade zu diesem Zeitpunkt reingeht in die Diskussion und sagt, wir kommen mit neuen Standards um die Ecke, dann sind die Leute halt eben tatsächlich erstmal ein bisschen, also da gibt es allergische Abwehrreaktionen, sagen wir mal so. Aber ein Thema, der Elefant im Raum, ist natürlich auch hier, und wir hatten es jetzt, glaube ich, eine ganze Zeit schon immer wieder angesprochen, das Thema künstliche Intelligenz. Und was wir auch häufig sehen ist, ja, also wenn wir zum Beispiel jetzt anfangen, Prozesse halt eben zu ändern, dass wir mit digitalen Modellen und so weiter arbeiten, dann kommt jetzt natürlich mit dem, was künstliche Intelligenz liefert, viele Leute verwenden es natürlich tagtäglich ja eben auch für ihre Anwendungen und so weiter, kommt immer sehr schnell das Argument so von wegen, na, mit KI, dann brauchen wir uns ja jetzt diesen ganzen Spaß eigentlich nicht mehr antun. Wie sehen Sie das mit den Potenzialen von künstlicher Intelligenz? Ist das jetzt wirklich etwas, was alles absolut quasi auf links drehen wird, dass wir auch grundsätzlich mit dem Datenmanagement uns da gar nicht mehr so sehr abstrampeln müssen? Oder was wären Ihre Empfehlungen, wie man in Richtung KI denken sollte?
Also zwei Anmerkungen grundsätzlich. Ich glaube, von der Einordnung her, wir hatten vor 20, 25 Jahren ja schon mal die Internetwelle, wo sich dann das neue Medium Internet die Auswirkungen werden ungefähr gleich sein. Also nicht größer, nicht kleiner. Also die Welt ist auch damals nicht ganz neu geworden. Sie ist an vielen Stellen schon anders geworden. Genau das Gleiche wird bei KI auch passieren. Also in der Folge, sagen wir mal, der Basisinnovation im Bereich digitaler Technologien ist das sicherlich eine große, ist der erste Hinweis. Der zweite, innerhalb von der KI, also heute reden wir sehr stark von dem maschinellen Lernen als Ausprägung, gibt es schon wieder unterschiedliche Varianten. Also es gab jetzt eine lange Welle, so unter diskriminierende KI. Das geht eher darum, sagen wir mal, zu sortieren, zu prognostizieren. Das ist zum Beispiel vielleicht im Baubereich interessant, wenn Sie irgendwelche Fertigstellungsdaten prognostizieren. Das Zweite, was im Moment sehr stark diskutiert wird, ist die generative KI, wo Sie letztlich Text, Bild, Audio, Video produzieren. Und es gibt schon wieder in Anführungszeichen eine dritte Welle, sogenannte Agenten, die dann selbstständig irgendwas für eine Person tun. Also das ist so der zweite Punkt. Und das Dritte, Thema Daten, ist genau andersrum. Das wird nicht das Thema Daten kleiner, sondern größer machen, weil KI-Systeme, ohne jetzt hier zu in technische Details zu gehen, sind heute Systeme, die lernen und die lernen aus Daten. Und wenn Sie da Unsinn reingeben, gar nichts reingeben, wird das System auch unbrauchbar werden. Also es ist eher so, dass das Thema Daten, wie organisiere ich meinen Datenhaushalt, dass das etwas ist, was durch KI noch wichtiger geworden ist und nicht unwichtiger. Und wenn man das nicht richtig im Griff hat, so als Voraussetzung, dann wird es gar nicht funktionieren.
Zum Ende unseres Podcasts eine kleine Frage. Digitale Transformation angehen. Wenn jemand es falsch angeht, wäre es besser, es trotzdem falsch anzugehen, als es gar nicht anzugehen? Im Sinne von, wo ist das größere Risiko, es falsch zu machen, aber trotzdem etwas zu unternehmen? Oder es halt lieber bleiben zu lassen? Kann man digitale Transformation überhaupt falsch machen?
Man kann sie schon falsch machen, aber wie Sie schon ein bisschen skizziert haben, der größte Fehler ist, das Thema zu ignorieren. Das wird einen dann irgendwann einholen. Und zwar wieder nicht, dass man dann eine technische Lösung nicht hat, sondern es gibt immer einen Zweck. Also ich werde dann einfach zu teuer. Ne? Nehmen wir mal ein Beispiel. Ich bin ein Zulieferer oder irgendeiner, der ein Gewerk irgendwie was zubaut. Wenn ich zu teuer werde, irgendwann fliege ich mal raus, weil ich halt in meiner Preiskalkulation nicht mehr mitkomme. Oder anderer Aspekt, wenn ich das nicht mache und sagen wir, die Arbeitsbedingungen verbessere, kriege ich halt in kritischen Bereichen, wo es zu wenig Leute gibt, keine Leute mehr. Also es gar nicht zu machen, ist der größte Fehler. Es ist schlau, anzufangen, ja, und dann vielleicht nicht sagen, okay, das ist der Weg, den habe ich mir einmal ausgedacht, der läuft jetzt 2 Jahre, sondern gerade am Anfang sich selber zu adjustieren und zu sagen, ja, so geht das, also relativ flexibel den eigenen Weg zu suchen. Ich glaube, das ist der schlauste Weg.
Herr Hess, vielen herzlichen Dank für Ihre Ausführungen und Einordnungen. Ich denke, das hat sehr vielen auch sehr viele wertvolle Einblicke gebracht. In diesem Sinne, vielen Dank.
Dankeschön, einen schönen Tag noch.
Und natürlich auch ein herzliches Dankeschön an alle, die heute wieder zugehört haben. Wenn euch diese Folge gefallen hat, freuen wir uns natürlich über Feedback und ein Like. Gern auch über eine kurze Rückmeldung. Ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin alles Gute und danke